Dieser Roman gilt als Pornografie, aber er atmet den Geist eines Jugendbuchs, einer Abenteuergeschichte, wenngleich nicht ganz jugendfrei. Denn die Geschehnisse um den 24-jährigen Helden Rudolf Borchert, genannt Rudi, führen in die Betten unzähliger Frauen und es wird, so muss man deutlich sagen, gevögelt auf Teufel komm raus. Und es ist nicht die geringste Leistung dieses Romans, dafür eine Sprache, ja viele Sprachen gefunden zu haben. Aber warum ein Jugendbuch? Weil dieser Text keine tiefen Konflikte kennt oder nur solche, die schnell zu lösen sind. Weil dieser Held keine Schwäche hat, sondern an Potenz und Anatomie ein echter Superman ist. Aber vor allem, weil die Frauen, und das gilt ausnahmslos für alle, ihm in einem Rausch von Willfährigkeit erlegen sind. Alle lieben Rudi. Hindernisse sind nur kurze Verzögerungen auf dem Weg zum Vollzug. Nein heißt bei Rudi niemals Nein, MeToo wäre ihm fremd. Selbst eine Vergewaltigung führt zur Eroberung. Die wilden Abenteuer folgen alle einem einfachen Grundmuster. Am Ende kommen Frauen immer und gewaltig. Und wie in jedem juvenilen Epos sind Alltagsbeschwerden abgeschafft. Zu Beginn wird Rudolf vom Vater noch nach Berlin zurückbeordert, weil er sich beim Studium etwas zu Schulden hat kommen lassen. Aber Helden haben keine Eltern. Darum verschwindet der Vater auf Dienstreise und die Mutter zur Erholung an den Wannsee. So ist der junge Kraftprotz auf sich alleine gestellt, ohne dass ihm je das Geld ausgehen würde, so wenig wie die Dienstboten. Der ideale Ausgangspunkt für eine sexuelle Entdeckungsreise, für eine Selbstermächtigung, die Selbsterfindung des Helden als moderner Don Juan. Und die führt, auch das ein Kennzeichen eines Jugendbuchs, nicht zur inneren Entwicklung des Protagonisten. Die Geschichte nimmt kein Ende. Wir haben es mit einem tausendseitigen Fragment zu tun. Die Aufgaben, die Rudi rastlos zu bewältigen hat, führen nirgendwo hin. Sie gehorchen dem Prinzip der Wiederholung. Es gibt keinen höheren Sinn, nur Paarung. Keine Transzendenz, nirgends. Die Sexmaschine Rudi läuft und läuft und läuft und tritt zugleich auf der Stelle. Rudi liebt, aber jede nur im Augenblick der Berührung. Ein Präsenzerotiker, gleichsam erinnerungslos. Und absolut modern. Rudi hetzt durch die Stadt, von Frau zu Frau, Kick zu Kick, Höhepunkt zu Höhepunkt. Weltpuff Berlin ist ein Großstadtroman. An seinen komödiantischen Stellen ist Rudi nicht sexuell überfordert, sondern organisatorisch. Ohne Auto und Telefon geht nichts. Aber eines ist Borcherts Babylon Berlin trotzdem nicht, ein Gesellschaftsroman. Dazu ist sein Horizont zu eng, sein Interesse zu einseitig. Allenfalls berührt er die Nachtseite des Sozialen, da, wo die Gesellschaft sich in Natur verwandelt. Dass es immer auch um Geld, um Macht und Abhängigkeit geht, spielt in diesem sexuellen Reigen keine Rolle. Und natürlich ist die Sprache, wie nicht anders bei Borchert zu erwarten, auf einem eigenen Abenteuertrip, der seinesgleichen sucht. Das klingt dann so.
Glied, Pflock, Penis, Stange, Spieß, Zapfen, Steifer, Schieber, Schwengel, Ständer, Knüppel, Rute, Tulpenkopf, Schlagbaum, Pflaumenkopf, Prachtkerze, Klinge, Bengel, Klöppel, Priap, Iste, Mast.
Rudolf Borchert ist einer der berühmten Unbekannten der deutschen Literaturgeschichte. Er war eine Geistesgröße vor dem Zweiten Weltkrieg, aber eben auch ein Großsprecher. Ihn umweht ein Hauch von Größenwahn und Hochstapelei. Borchert war aufs Unglaublichste gebildet. Er hatte Altertumswissenschaften studiert, aber kein Thema war ihm wirklich fremd. Sein Lebensprojekt, die Wiederherstellung des Deutschtums, wie es noch nie gewesen war. Er findet und erfindet eine glorreiche Vergangenheit, um der deutschen Zukunft einen Weg zu weisen. Schöpferische Restauration nannte er dieses eigenwillige Unternehmen. Seine Biografie ist ein Paradebeispiel jüdischen Selbsthasses. Die Emanzipation des Judentums bestand für ihn in der Assimilation an ein Deutschtum, wie er es erhoffte und ersann, ohne jüdischen Rest. Rudolf Borchert hat eine treue Fangemeinde. Bodo Strauß ist einer seiner großen Verehrer. Aber die Schlüsselfigur ist Heribert Tenschert, Wahlverwandter, bibliomanischer Antiquar und großzügiger Geldgeber, der alle maßgeblichen Borchert-Ausgaben finanziert, so auch dieses Projekt. Die Geschichte des Manuskripts ist schlicht abenteuerlich. Erst 2011 hat man es im Literaturarchiv Marbach im Nachlass gefunden. Dann begann ein zermürbendes Hin und Her zwischen Archiv, Erben und Borchert-Gesellschaft. Und am Ende lief alles auf einen nicht öffentlichen Privatdruck hinaus. Erst das Erlöschen der Urheberschaft 2015 und der unter glücklichen Umständen zustande gekommene Besitz einer Kopie führten jetzt zu einer Veröffentlichung. Warum hat Borchardt wohl in den 30er Jahren mit Mitte 50 einen 1000-seitigen pornografischen Roman geschrieben? Genau aus den Gründen, aus denen er zeitnah ein Buch über den Garten geschrieben hat. Der leidenschaftliche Gärtner heißt einer seiner berühmtesten Texte. Und dort gibt es ein Kapitel mit dem schönen Titel
»Katalog der Verkannten, Neuen, Verlorenen, Seltenen, Eigenen«.
Dahinter steckt eine Philosophie. Borcherts Denken richtet sich radikal gegen Verallgemeinerung. Dem Einzelnen gilt seine Leidenschaft, wenn sie sich nur klar und scharf von anderem unterscheidet. Jedes Individuum ist also im besten Sinne sein eigenes Wesen, Vergleiche sinnlos. Ihr Gemeinsames ist nicht der Begriff, sondern wie im Falle der Blumen einfach der Garten. Und Borchardt liebt dauerhaft nicht die einzelne Blume, die allenfalls im Vorübergehen, sondern eben das ganze Biotop. Das ist der Schlüssel für den Wellpuff, denn nichts anderes praktiziert er hier in einem anderen Garten, im Garten der Lüste. Er entfaltet ein enzyklopädisches Projekt, um alle Spielarten der Sexualität zum Zuge kommen zu lassen. Alle Frauentypen, blonde, schwarze, brünette, wiederum quer durch alle Schichten, von Dienstboten bis hin zu Studierten, Kokotten, Prostituierte, Jungfrauen, Sekretärin, Typistin, Buchbinderin, verarmte Adel, reiche Adel, junge, ja sehr junge, ältere und so weiter und so fort. Alle sind irgendwie als Einzelne schön, unvergleichlich. Darum kann er dann auch von nahezu jeder sagen, so toll war der Kuss noch nie. Und gleichzeitig hören wir sie alle sprechen. Verschiedene Stimmen ertönen. Man spricht Deutsch, Französisch, Latein, Griechisch, Dialekte, Soziolekte, mit und ohne Akzent. Man spricht anatomisch, technisch, lyrisch, hymnisch, poetisch, erzählerisch, theoretisch, schmutzig, vulgär, ordinär, obszön. Borchardt scheint wirklich jede Sprache zu Gebote zu stehen. Und auf paradoxe Art und Weise scheint es gerade dieses krisenfreie Verhältnis zur Sprache zu sein, das auch Rudis Beziehung zu Frauen beschreibt. Sie sind ihm so zu Willen wie Rudolf Borchardt jedes einzelne Wort. Das nimmt beiden ihre Tiefe. In diesem Sinne ist der Roman doppelt pornografisch. Er ist auf der Oberfläche zu Hause. Es geht ihm nur um den Effekt. Frauen sind Männerfantasien, schön und willig, und die Sprache eine Spielerei, die sich mit Superlativen schmückt. Es geht nur um eins, und das ist Potenz. Die von Rudi, sexuell, die von Rudolf, sprachlich. Als Sprachkunststück ist dieses Buch ein Wunder. Als Literatur fehlt ihm der Ernst, das Herz. Worte als Instrument sexueller Erregung, das ist die kürzeste Definition von Pornografie. In dieser Hinsicht hat Wellpuff Berlin einiges zu bieten, aber doch eher im nostalgischen Gewand. Diese literarische Phantasmagorie entfaltet den erotischen Charme eines Stummfilmpornos. Vor der MeToo-Debatte würde dieser Text so wenig bestehen wie jeder Porno heute. Dazu ist er zu blind, auf dem Auge Macht. Aber die seitenlangen, filigranen Gespräche, die Rudi mit einigen seiner Geliebten führt, gewinnen immer wieder eine Eigendynamik. Sie überschreiten den Horizont des nur Pornografischen. Klügere Frauen als im Wellpuff Berlin findet man in der Literatur selten. Nicht um eines emanzipatorischen Frauenbildes willen. Das ist sich Borchardt einfach selbst schuldig. Man muss sich die Geliebte als schöne und als gescheite Frau vorstellen.